Ja, ich freue mich, bei euch zu sein. Schön, dass es so rappelvoll ist. Ich freue mich. Ich soll euch auch herzliche Grüße bestellen von den Geschwistern in Mollbergen, die kleine Gemeinde, in der ich zurzeit bin, die vor rund einem Jahr entstanden ist, wo wir sehr dankbar für sind. Und ich bestelle euch ganz, ganz herzliche Grüße von allen, die da zusammenkommen. Übrigens fast alles Russlanddeutsche, mit denen ich mich so richtig angefreundet habe. Ja, ich möchte einen Text lesen aus dem Prediger Salomo aus dem dritten Kapitel ab Vers 1. Alles hat seine bestimmte Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und Ausreißen des Gepflanzten hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Steine werfen hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und vom Umarmen sich fernhalten hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit, aufbewahren hat seine Zeit und fortwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und nähen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Und dann noch einen zweiten kurzen Abschnitt aus dem Lukasevangelium. Kapitel 17, brandaktuell, die Endzeitrede des Herrn Jesus Christus, die wir auch in Matthäus 24 finden. Und ich möchte nur einige Verse lesen, Lukas 17, Abvers 26. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch in den Tagen des Sohnes des Menschen sein. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Flut kam und brachte alle um. Ebenso wie es in den Tagen Lots geschah, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom herausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbart wird. Bis dahin, Gottes Wort. Ja, das sind ernste Worte und wenn man die so mal in aller Ruhe überdenkt, dann kann man sich schnell die Frage stellen, wie ist das eigentlich mit meiner Zeit? Ich meine, die Zeit, die läuft ja ab und wir können das nicht verhindern, nicht? Ich weiß nicht, ob euch das Ticken einer Uhr nervös macht. Aber wenn man eine ganze Weile hinhört, immer hinhört und sich sagt, mit jedem Sekundenschlag komme ich meinem Ende näher. Ein Christ sagt vielleicht, mit jedem Sekundenschlag kommen die Gerichte Gottes näher, mit jedem Sekundenschlag kommt die Wiederkunft des Herrn näher. Aber was ist, wenn du noch gar nicht glaubst? Da musst du zumindest so vernünftig sein zu sagen, mit jedem Sekundenschlag kommt mein Ende näher. Oder? Mose war ein kluger Mann. 120 Jahre ist er alt geworden. Und seine Kraft, die war nicht gewichen. Sein Auge war nicht schwach geworden. Bei mir ist das anders. Ich habe schon eine Gleitsichtbrille und gestern Abend in der Gartenarbeit habe ich mir den Rücken verhoben. Jetzt stehe ich hier und stütze mich auf wie so ein alter Mann. Ich bin ja auch ein alter Mann. Seht ihr, wir müssen uns darüber klar sein, dass wir aufs Ende zusteuern. Und der Mose, der hat im Psalm 90 geschrieben, lehre uns zu zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz bekommen. Luther übersetzt das ein bisschen einfacher, nicht? Er übersetzt das einfach, lehre uns, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Auf den Punkt gebracht. Das ist damit gesagt. Lehre uns. Und seht ihr, das Interessante und gleichzeitig das Erschreckende ist, dass die Menschen überhaupt nicht mehr bereit sind, darüber nachzudenken. Keiner drängt drüber nach. Friedrich Dürrenmatt, das ist so ein Schriftsteller. Viele Schüler haben wahrscheinlich mit dem zu tun gehabt. Der hat Geschichten geschrieben, die gerne mal in der Schule behandelt werden. Der hat gesagt, die Menschen leben so, als würden sie nie sterben. Und das ist richtig. Keiner redet über den Tod. Sprich mal jemand auf den Tod an, lass uns schnell das Thema wechseln, heißt es dann. Das wollen wir doch gar nicht hören. Werden wir heute auch nicht so viel machen, keine Sorge. Wir werden nicht über den Tod sprechen, wir werden über die Zeit sprechen. Aber vielleicht mit Gottes Hilfe wird dir ja klar, was die Zeit für uns bedeutet. Denn wir haben ein ernstes Wort gelesen, dass irgendwann ein Zeitpunkt kommt, da ist etwas zu Ende. Bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, haben wir in Lukas 17 gelesen. Was waren bis dahin? Ja, nix. Die Menschen lebten, der Herr sagt's, wortwörtlich. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet. Dann kommt Lot in Sodom und Gomorra. Da geht's dann weiter mit, sie pflanzten, sie bauten. Salomo sagt, alles hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und die Pflanzen ausreiten hat seine Zeit. Das spielt sich alles innerhalb des Lebens ab. Aber es kommt ein Zeitpunkt, sagt der Herr hier, da geht Noah in die Arche und alle anderen werden vernichtet. Hätten da eigentlich mehr Platz gehabt in der Arche? Ja, da hätten eine Menge Menschen Platz gehabt. Aber Gott wusste vorher, dass nur 8 Menschen den Glauben hatten. Nur 8 Menschen, die wirklich auf Gott blickten. Und der ganze Rest war verderbt. Und in so einer Zeit leben wir auch. Wir leben in genau dieser Zeit, wo man sich immer verlorener vorkommt als Christ und belächelt wird. Im Ernst, glaubst du das, was in dem alten Buch steht? Echt jetzt? Ich sage ja. Und ich habe einen Beweis dafür, dass dieses Buch die Wahrheit ist, weil Gott mein Leben verändert hat. Gib mir meinen Atheisten, der mir sagt, das ist mein Lebensplan, das ist meine Philosophie, das ist meine Moral. Erklären kann er auch nicht, wo seine Moral herkommt. Aber die hat er vielleicht. Aber glaubt ihr, dass das mein Leben verändern kann? Vielleicht kann das eine Sichtweise verändern. Aber mein Leben wird doch immer das gleiche bleiben. Aber Jesus, der verändert Leben. Und was sind Christen für Menschen? Wunderbare Heilige, die den ganzen Tag nur schöne Worte reden, nicht? Ach, Kinders, jemand, der sowas behauptet, hat die Bibel doch gar nicht gelesen. Wisst ihr, wie die Menschen oftmals mit Gott gehadert haben und nicht Ungläubige? Nein, Gläubige. Gläubige Männer Gottes. Zum Beispiel die Propheten. Jona passte der Auftrag Gottes nicht. Und er sagt, nö, mach ich nicht, tschüss, ich geh weg. Wisst ihr, wen ich auch liebe? Habakuk. Der Prophet beginnt mit den Worten, wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Ich schrei zu dir, Gewalttat, und du rettest nicht. Das ist ganz schön frech, wie der mit Gott redet, ne? Das fällt ja ein, Gott, warum rettest du dich? Möchte ich meinem heute auch rufen. Guckt euch mal um, was in unserem Land gerade passiert. Da möchte ich ausschreien, Gott, du rettest doch gar nicht, passiert doch nichts. Glaubt ihr, dass Habakuk fertig ist? Das ganze erste Kapitel hadert der mit Gott. Gott, warum sagst du nicht? Der Gottlose umzingelt den Gerechten. Das Recht kommt verdreht hervor, sagt Habakuk. Guck mal in unser Land, wie das Recht verdreht hervorkommt. Völlig verdrehtes Recht. Harmlose Dinge werden mit Knast bestraft. Und wenn du jemanden vergewaltigst, dann wirst du freigesprochen, weil es war ihm gerade, konnte schon mal passieren, nicht? Schlimm, nicht? Das passiert in unserem Land. Das Recht wird verdreht, auf den Kopf gestellt. Habakuk macht weiter. Warum schaust du Räubern zu, Gott? Warum schweigst du, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Könnt ihr mal durchlesen, das ganze erste Kapitel. Den hadernden Habakuk. Ich liebe den Mann, weil ich auch oft hadere. Ich hadere oft und sage, Gott, warum machst du das? Warum habe ich jetzt gerade Rückenschmerzen? Ich muss doch predigen. Wir haben immer was zu meckern, nicht? Aber noch schlimmer ist, wenn man die Sünden der Welt sieht und anfängt zu hadern. Und sagt, Gott, guck dir das an, wie lange willst du das noch mit ansehen? Man kommt endlich der Zeitpunkt der Arche. Man kommt der Zeitpunkt von Sodom und Gomorra. Ein Christ aus den USA, der in den Westen reiste, hier nach Europa und überall die unanständigen Bilder und die Plakate sah, der sagte, wenn das durchkommt, dann muss Gott die Menschen von Sodom und Gomorra auferwecken und sich vor denen entschuldigen. Recht hat er, aber das wird Gott nicht tun, weil das Gericht wird kommen. Und was ist das Resümee von Habakuk? Lese ich auch noch mit. Sonst wäre ich unfair, nicht? Er hadert mit Gott, ja. Aber dann kommt er zu einem Schluss. Er sagt, ich weiß nicht, warum Gott so lange wartet. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Warum die Uhr tickt und tickt und tickt und nichts passiert. Ich will auf meine Warte treten. für die Jüngeren von euch, die wartet. Das ist so ein erhöhter Platz, das ist so ein Wachturm. Ich will auf meine Warte treten und will mich auf den Turm stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Seht ihr, und das fehlt den Menschen heute. Wenn ich am Adam bin, fehlt mir das auch. Einfach mal zu warten auf das, was Gott zu sagen hat. Und das hörst du nicht in der Diskothek. Kannst du auch in Gottes Wort finden, dass Gott in dem Säuseln ist. Ist bei Elia schön zu sehen. Da ist ein Erdbeben, da ist ein Feuer, da ist ein Sturm. Ist Gott da drin? Nein, Gott kommt immer nur hinterher. Aber dann hört Elia plötzlich den Ton eines leisen Säuselns. Und darin ist Gott. Und dann bedeckt er sein Angesicht. Ihr merkt, jetzt habe ich es mit dem Allmächtigen zu tun. Also in der Diskothek, da wirst du Gott nicht finden. Such Gott in der Ruhe. Neues Predigtthema. Auf meine Warte will ich treten, sagt Habakuk. Und warten, was Gott mir erwidern wird. Und dann kommt der wunderbare Satz nach einem Gedankenstrich. Da antwortete mir der Herr und sprach. Wenn es sich verzögert, weil du wartest und es passiert nichts, wenn es sich verzögert, so harre darauf. Denn kommen wird es und nicht ausbleiben. Petrus wiederholt das später in 2. Petrus 5. Das wird nicht ausbleiben, wenn du glaubst, es passiert nicht, es wird kommen. Also, wir dürfen durchaus mal schreien zu Gott, wenn wir glauben, er würde die Zeit verzögern. Wo bleibt der Herr? Die Menschen werden am Ende der Zeit sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft, sagt Petrus, nicht? Wo ist die Verheißung, wann kommt er denn endlich, ihr Christen? Ihr seid so dämlich, nicht? Das ist das, was die Ungläubigen sagen. Oh doch, er wird kommen. Haben wir bei Habakuk gelesen? Harre, sagt Gott, warte, sei standhaft, denn er wird kommen. Es wird passieren. Die Gerichte werden kommen, Christus wird kommen, unser Tod wird kommen. Das Wort Zeit, das hat in der Bibel viele Formen. Das Schöne an den Urtexten, sowohl am Hebräischen als auch am Griechischen, und ich kenne die beiden Sprachen nicht, aber ich kann mir in Bibelprogrammen angucken, wo die Worte vorkommen. Viele Worte erkennt man auch wieder, die wir heute noch benutzen, die durchaus ganz normal sind in unserem Umgang. Die haben im Griechischen viel komplexere Formen als im Deutschen. Das Wort Liebe zum Beispiel kennt ihr alle nicht, dass es im Griechischen im Neuen Testament gleich drei Worte dafür gibt. Nicht? Wir haben das Wort Eros, wir haben das Wort Agape und wir haben das Wort Philadelphia. Bruderliebe, die freundschaftliche Liebe, Liebe zwischen Mann und Frau und wir haben die göttliche Liebe, die väterliche Liebe, Agape. Seht ihr, und so ist es auch mit der Zeit. Für die Zeit gibt es im Neuen Testament eine ganze Reihe von Worten. Da gibt es schon mal das Wort Äon. Äon ist eine unbegrenzte Zeitspanne, eine Ewigkeit, eine ewige Zeitspanne, eine lange Zeit ohne Begrenzung. Dann gibt es das Wort Chronos. Das kennen wir schon wieder, nicht? Das ist ein griechisches Wort, was wir alle kennen. Chronologie, nicht? Ein Chronometer. Das ist eine Zeitspanne, die nicht klar begrenzt ist, aber die nicht so lang ist wie Äon. Und dann gibt es noch ein drittes Wort, das heißt Kairos. Und über das wollen wir heute ein wenig reden. Kairos ist nämlich ein Zeitpunkt, ein günstiger Zeitpunkt, durch dessen Versäumen man einen Nachteil erlebt. So könnte man das definieren. Der Ursprung dieses Wortes, der kommt vom Bogenschießen. Genau der Moment, wo die höchste Spannung da ist, das Ziel erfasst ist und der Bogen abfliegt, der Pfeil abfliegt, daher kommt das Wort Kairos. Und es hat noch einen zweiten Ursprung, damit die Frauen auch was haben, weil die Männer sind die Bogenschützen, nicht? Die Frauen, die haben früher gewebt. Und der Moment, wo der Webstuhl die Fäden auf- und abhebt, in dem Moment, wo der größte Abstand ist, dass das Schiffchen durchschießen kann, das nannte man auch Kairos. Daher kommt dieses Wort ursprünglich. Wir haben es also mit einem ganz speziellen Moment zu tun. In Apostelgeschichte 1, viele Christen wollen ja mal wissen, wann passiert was, nicht? Wann passiert was? Na, wann kommt es denn endlich? Sag doch mal. Kannst du nicht mal ein Datum sagen oder eine Zeitspanne? Da steht, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, ist nicht eure Sache. Und da steht Chronos und Kairos. Zeiten, Chronos, Zeitpunkte, Kairos. Das heißt, wir haben einen bestimmten Zeitpunkt vor uns, der uns etwas Wichtiges zu sagen hat, den wir vielleicht als Menschen verstreichen lassen können und dann ist es zu spät. Und das ist ernst, wenn wir einen Zeitpunkt verstreichen lassen. Ich habe das schon sehr oft gesagt in meinen Predigten und ich wiederhole das immer sehr gerne. Wenn in Gottes Wort ein Wort zum ersten Mal vorkommt, dann steht das immer wie eine Überschrift über diesem Wort. Das könnt ihr euch mal grundsätzlich merken. Natürlich im Hebräischen oder im Griechischen, muss man gucken, genau, nicht in die Urtexte, weil die Übersetzungen manchmal etwas abweichen können. Die müssen manchmal etwas anders übersetzt werden. Aber im Urtext, wenn es das erste Mal vorkommt, dann hat das immer eine ganz besondere Bedeutung, ist eine Überschrift über diesem Wort. Wisst ihr, wo das Wort Kairos zum ersten Mal vorkommt? Das will euch erschrecken. Das ist der Moment, als die Dämonen, die Jesus austreiben will, in Matthäus 8 sagen, du bist der Sohn Gottes, bist du gekommen, uns vor der Zeit Kairos zu quälen? Die wissen ganz genau, da kommt ein Zeitpunkt, da ist für uns das Ende da. Da werden wir in den Abgrund fahren, als der Herr einmal Dämonen austreibt, die dann in die Schweineherde fahren, nicht? Da haben wir den gleichen Augenblick quasi, nicht? Wir haben diesen Moment, wo die Schweine sich einen Abhang runterstürzen, weil sie Angst haben, dass sie in den Abgrund gestürzt werden. Dann stürzen sie sich lieber den menschlichen Abhang hinunter, als dass der Herr sie jetzt schon in den Abgrund schickt. Das ist so furchtbar, dass die Dämonen davor Panik haben. Und die Menschen, die gehen durchs Leben und leben ihr Leben. Und das ist es, was mir so eine Angst macht. In späteren Zeiten, das haben wir in 1. Timotheus 4, wir haben auch einen schönen Vers aus 2. Timotheus 4 gelesen, da werden schwere Zeiten kommen. Und das, was passieren sollte, was uns vor diesen schweren Zeiten rettet, das wird in Römer 16, Chronos, als ewige Zeiten bezeichnet. Das war ewige Zeiten. Lange Zeitspannen war das verschwiegen, im Alten Testament nämlich. Das, was wir jetzt wissen dürfen, ist, dass Gott den Heilsplan hatte, den Menschen 4000 Jahre lang das Gesetz vor Augen zu halten, um ihnen zu zeigen, das könnt ihr nicht halten. Das wären meine Ansprüche und ihr müsst nur eins einsehen. Ich kann es nicht halten. Hiob war ein wunderbarer Mann, ne? Der hat es verstanden. Hiob war ein gerechter Mann. Der war so vollkommen, dass, das habe ich in Ehrfurcht sagen, dass Gott mit ihm angeben konnte und sagen konnte zum Satan, hast du Hiob gesehen, mein Knecht? Hast du den gesehen? Wie der lebt? Und trotzdem muss er einen der schönsten Verse der Bibel aussprechen, der Hiob. Hiob 19. Ich weiß. Dass mein, ja, ich habe darauf gewartet, dass jemand das sagt. Dass mein Erlöser lebt. Er war ein Gerechter und wusste trotzdem, ohne dass ich einen Erlöser habe, bin ich verloren. Und das ist, was die Menschen heute wissen müssen. Du kannst noch so perfekt sein, du bist verloren, wenn du diesen Erlöser nicht hast. Und dann kommt in Galater 4, dass dieses Chronos, diese Zeitspanne, dass die abgeschlossen wird. Galater 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Damit ist das vorbei. Und jetzt kommt der Zeitpunkt. Jetzt ist derjenige gekommen, der uns retten kann. Jesus Christus. Dann müssen wir uns noch etwas anderes verdeutlichen. Nachdem wir jetzt gesehen haben, welche Formen der Zeit es im Neuen Testament gibt, müssen wir uns darüber klar werden, dass es hier um eure Zeit geht. Das ist nichts Abstraktes. Das ist nicht Gottes Zeit. Das ist nicht irgendeine Zeit, die irgendwie jemand anderen betrifft. Nee, das ist eure Zeit. Die Sekunden, die ihr am Anfang ticken hören habt, das ist eure Zeit. Ich bin viel im Büro. Und wenn man viel sitzt, dann muss man sich ab und zu mal bewegen, nicht? So gehe ich dreimal die Woche joggen bei uns am Haus, durch die Walachei, um meinen Körper so einigermaßen fit zu halten. Auch wenn Paulus dem Timotheus schreibt, die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, nicht? Um mal dem Körperkult der heutigen Zeit entgegenzutreten. Aber ein bisschen in Bewegung sein muss man, wenn man sich zu wenig bewegt. Und dann begegne ich hin und wieder einer Nachbarin, die mir da entgegenkommt. Nur moin, wie geht's? Schönes Wetter heute. Und dann läuft man weiter. Aber in der letzten Woche, da kam sie mir nicht entgegen, sondern da habe ich sie überholt. Und weil die ein bisschen langsam läuft, bin ich kurz mit meinem Schritttempo runtergegangen und habe ein paar Worte mit ihr gewechselt. Und dann sagte sie zu mir, ja, es ist schön zu laufen, ich denke da immer viel nach. Ich sage, worüber denn? Ja, über alles. Ich sage, das ist doch schön. Wenn man über Gott und die Welt nachdenkt, das ist wertvoll. Der Mensch, der kann nur wirklich zu einer guten Erkenntnis kommen, wenn er nachdenkt. Da dachte ich mir so, jetzt bin ich wieder auf einem guten Weg, ihr das Evangelium zu bringen, nicht? Und dann sagt sie mir plötzlich was ganz Erschreckendes. Sie sagt, ich habe ein Problem. Ich komme zu keinem Ergebnis. Ich grübel und grübel und ich komme zu keinem Ergebnis. Ich sage, warum kommst du zu keinem Ergebnis? Nee, ich grübel einfach nur, da kommt nichts mehr raus, sagte sie. Ich sage, wie wär's denn, wenn du damit anfängst, dass deine Uhr tickt? Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Du gehst aufs Ende zu. Ja, das sind tolle Neuigkeiten, sah ich in ihrem Gesicht, nicht? Ja, Sarah, aber genau so ist es doch. Weißt du, sage ich zu ihr, mir gibt mein Glaube viel Kraft. Und dann sagt sie zu mir das, was viele ungläubige Menschen sagen. Ja, ist ja noch keiner zurückgekommen. Kann ja keiner berichten. Ich sage, du weißt, was in 10 Tagen ist? Das war ja letzten Mittwoch. Ich sage, weißt du, was in 10 Tagen ist? Da ist das Fest desjenigen, der zurückgekommen ist. Hast du vergessen? Glaubst du echt nur an Ostereier? Ich habe es da oben auf einem eurer Flyer gesehen, nicht? Ostern, das Fest der Ostereier. Ja, super. Nein, wir denken an Jesus Christus. Und der ist am Ostersonntag wiedergekommen. Und das will er uns allen geben. Und dann war sie plötzlich so still, dass ich noch einen schönen Tag gewünscht habe und weitergejoggt habe. Ben. Überstürzt die Dinge nicht, wenn ihr den Menschen das Evangelium sagt. Lasst ihnen Zeit. Zeit. Die brauchst du auch, um in deinem Herzen die Dinge zu bewegen. Wenn ihr auf die Straßen geht, dann seht ihr auch, dass die Zeit den Menschen wichtig ist, nicht? Die schreien, die Zeit läuft uns weg. Gerade diese Klimawandel-Fanatiker. Die Zeit rennt uns weg. Dann kommt der Point of No Return. Der Punkt ohne Wiederkehr. Manche sagen, wir haben ihn schon überschritten. Manche sagen, er kommt noch. Wir Christen wissen, wir haben ihn längst überschritten, nicht? Denn die Sünde machte den Point of No Return. Schon als Adam und Eva im Garten waren. Da war kein Punkt mehr, keine Möglichkeit mehr zur Rückkehr. Und die sitzen da und kleben sich auf die Straßen, nicht? Und dann wollen die dafür werben, dass wir Gott sind. Ja, ist euch das schon mal aufgefallen? Die behaupten ja, wir sind Gott. Wir könnten das Klima machen. Das ist ein unglaublicher menschlicher Hochmut. Habt ihr euch das schon mal auf der Zunge zergehen lassen? Wer macht das Klima? Unser Gott macht es, er allein. Und manchmal gibt er dem Teufel diese Vollmacht. Das erschreckt euch vielleicht. Aber als die Jünger auf dem See sind und in den Sturm geraten, als der Herr ruft, schweig, verstumme, da lässt er nicht den Sturm schweigen, den Gott geschickt hat, nicht? Nein, der Teufel hatte ihn geschickt. Bei Hiob sehen wir das deutlich, als er seine 10 Kinder umbringt. Gott gibt ihm diese Vollmacht, du darfst es tun, sagt Gott. Nicht? Und dann schickt der Teufel diesen Sturm, der das Haus einbrechen lässt, in dem die 10 Kinder Hiobs waren. Also manchmal lässt Gott den Teufel, aber er hat immer seine Ziele damit, nicht? Gott hat trotzdem alle Fäden in der Hand, nicht? Keine Sorge. Dem entgeht nichts. Der weiß auch ganz genau, was er tun muss, um das zu verhindern. Wir können auch dafür beten. Aber dass wir diese Klimaleute um uns rum haben, das gibt uns die Möglichkeit, das Evangelium zu geben und ihnen zu sagen, sag mal, seid ihr euch da nicht drüber klar, dass ihr das Klima überhaupt nicht beeinflussen könnt? Das behaupten wir einfach nur heute. Apropos, denen könnt ihr noch was sagen. Der Klimawandel wird kommen. Guck mal in Offenbarung 16, Vers 8 und 9. Und ein Engel goss die Schale aus auf die Sonne, damit die Menschen verbrannt werden vor Hitze. Das sind die Gerichte Gottes, die kommen werden. Und warum kommt das, was eigentlich gar nicht kommen soll? Weil wir behaupten, Klimawandel kommt und ich Christ lache darüber, aber ohne Wirklichkeit kommt es doch. Nun, weil wir in den Sprüchen lesen, dass Gott, das lesen wir an verschiedenen Stellen, das über den Menschen bringen wird, was er befürchtet. Das, wovor dem Gottlosen graut, das bringt er über ihn. Und weil die heute eine so eine Panik haben vor 2 Grad Erwärmung, wird Gott sagen, ihr werdet verbrennen vor Hitze. Gott gibt den Gottlosen das, wovor er graut. Das ist die Erklärung dafür, nicht? Und nicht das CO2. Und jetzt kommen wir mal zu uns ganz persönlich. Ein Prediger in den USA hat das immer sehr deutlich gemacht. Euer Leben. Was ist mit eurem Leben? Wie viel habt ihr noch? Tick-Tack, 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 jede Sekunde. Eine Sekunde weniger. Nicht aufzuhalten. Da hat er immer so ein Seil genommen, wie Schüler das nehmen zum Seil ziehen. So ein Tau zum Seil ziehen. Da haben die am Ende so eine Lederummantelung, ne? Damit das nicht auffasert. Und dann sagt er immer, diese Lederummantelung, das ist euer Leben. Und das ganze lange Seil, was dann da ganz irgendwo da hinten hinging, das ist mal angenommen die Ewigkeit. Das hört gar nicht auf. Und in diesem kurzen Leben, in dieser kurzen Zeitspanne, da muss man ja noch was wegnehmen. Die Säuglingszeit, die nimmst du ja gar nicht wirklich wahr. Im schlimmsten Fall wirst du später dement, das nimmst du dann auch nicht mehr richtig wahr. Dann fehlt dir also eine ganze Menge. Und dieses kurze Stückchen, das entscheidet über alles, was die Ewigkeit betrifft. Und das lässt du einfach so dahin plätschern. Willst du nicht mal überlegen, dass es vielleicht was viel Wichtigeres gibt als nur das Leben hier? Dass es danach weitergeht? Das wissen wir alle nicht. Auch Ungläubige wissen das. Das sagt auch der Prediger. Er sagt ganz klar, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das kann keiner leugnen. Du spürst, dass das hier nicht alles ist. C.S. Lewis hat er so schön gesagt mal in einem Ausspruch. Er hat gesagt, wenn ich eine Sehnsucht, ein Begehren in mir spüre, was durch keine Erfahrung in dieser Welt befriedigt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Und das ist wahr. Und das vergessen viele Menschen. Sie leben ihr Leben, wie Dürrenmatt sagte, als würden sie nie sterben. Letzte Woche war ich in einer Sinti-Gemeinde bei uns in Leer. Da fragte mich einer, wie alt ich sei. Und ich sagte, ja, was meinst du denn? Da sagt er, ja, so 45. Ich sage, ja, vielen Dank, oh, schönen Dank, dass welche lachen. Die haben mein wahres Alter schon durchschaut. Nein, ich bin auch 57, ich gehe auch auf die 60 zu und dann ist die Rente irgendwann auch in Sicht, die ich gar nicht will. Nicht? Ich möchte ganz gerne weiterarbeiten, wenn Gott mir Kraft gibt. Aber man muss sich mal überlegen, wie schnell das vorbeigeht. Ich weiß noch ganz genau, wie ich als Siebenjähriger zur Grundschule gelaufen bin. Wir sind damals nicht von Helikoptereltern hingeflogen worden zur Schule, nicht? Sondern wir mussten laufen, das war bei jedem Wetter. Ne? Jetzt rede ich schon so wie meine Eltern. Und ich kann euch noch genau sagen, wie die Form der Zäune war. Warum? Weil ich als Kind immer so die Hand so auf den Zäunen hatte. Ne? Das kennt ihr, ne? Dann gleitet man so über die Zäune hin. Der eine war glatt, der hatte so eine rote Lackierung oben, da kamen immer so kleine weiße Pfeiler. Dann kam ein Jägerzaun, da kam eine Hecke. Das kann ich euch noch genau sagen, da war ich 6 Jahre alt, 7 Jahre alt. Ich bin jetzt 57. Wieso weiß ich das noch? Das kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Als ich zur Schule lief, als wir Sturm hatten und als die Dachziegel von den Dächern flogen und meine Mutter sagte, geh mal hin zur Schule. Das habe ich auch gemacht. Und uns ist damals auch nicht mehr passiert als heute. Seht ihr, die Zeit, die rennt. Reinhard May. Kennt ihr den? Liedermacher? Schöne Lieder gemacht. Ich mag den ganz gerne hören. Als er 50 wurde, das schon über 30 Jahre her, der ist jetzt 81, da hat er das Lied geschrieben, 50, was, jetzt schon? 50, was, jetzt schon? Und dann kommt die tolle Zeile in dem Lied vor, und auch ein Optimist weiß, dass das nicht die Hälfte ist. Der Rainer May hat schöne Lieder gesungen. Er hat zum Beispiel gesungen, nein, meine Söhne gebe ich nicht. Er hat sich gegen den Krieg gestellt. Als Pazifist macht er heute noch, auch gegen den Ukraine-Krieg. Gute Sache. Die Frage ist eine andere. Kann dieses gute Ansinnen ohne Jesus Christus, kann das dich wirklich retten? Kann das wirklich dafür sorgen, nein, meine Söhne gebe ich nicht und meine Söhne werden auch 82? 2014 hat Reinhard May einen seiner Söhne verloren, mit nur 32 Jahren, der an einer verschleppten Lungenentzündung gestorben ist. Rally, du weißt, wovon ich rede. Du hast selber bei uns in der Gemeinde gesagt, der Herr hat mich noch einmal rausgerissen und wir haben für dich gebetet. Das ist das Pfund, was wir Christen in der Hand haben. Wir haben Einfluss auf die Zeit, indem wir Gott bitten. Du kannst noch so gegen Krieg sein, du kannst noch so schöne Lieder dichten. Dir kann trotzdem dein Sohn mit 32 an einer lächerlichen, möchte ich mal flapsig sagen, Lungenentzündung sterben, obwohl ich gegen den Krieg gekämpft habe. Unser Leben liegt in Gottes Hand. Und das ist es, was die Menschen verstehen müssen. Und jetzt gebe ich mal allen Jüngeren mal den Tipp. Ihr habt ja auch ein paar Ältere hier. Geht doch mal zu den älteren Geschwistern. Übrigens darf ich mal was sagen zum Thema alt oder jung. In der Gemeinde, aus der ich stamme, da hatten wir einen Bruder, der mittlerweile auch weit über 80 ist. Dieser Bruder, nein, der ist schon beim Herrn mittlerweile, glaube ich, jedenfalls war er schon alt geworden und ich hatte gepredigt und dann fiel mir was ein. Ich war 14 Jahre alt und nach einer Predigt, da flachsten wir Jugendlichen da draußen vorm Gemeindehaus rum und alberten so ein bisschen, nicht, wie man das so macht in dem Alter. Und dann kam dieser Bruder zu mir und legte so seine Hand auf meine Schulter und sagte, nach einem Vortrag über Elia, wo es heißt, hinkt ihr auf beiden Seiten, nicht? Ihr kennt das mit Baal und dem fiel mir auf, der war Ende 40. Da seht ihr, wie relativ das ist, nicht? Das war ein Alter für mich damals. Also fühlt euch bloß nicht jung, wenn ihr über 50 seid, dass ihr Bescheid wisst. Wir sind nicht mehr jung. Und das muss man sich auch eingestehen. Ja? Dass man mal sagt, man ist eine ganz andere Generation. Ich habe schon 4 Enkelkinder, da weiß ich spätestens, dass ich nicht mehr jung bin. Nicht? Und wisst ihr, was passiert, wenn ihr jung seid? Macht mal Folgendes, geht mal zu den alten Leuten hin und fragt die mal, war das Leben lang? Du bist über 80, lieber Bruder, liebe Schwester, war das Leben lang? Ich habe noch keinen getroffen, der sagte, ja, da war so lang, jetzt mache ich nicht mehr. Wisst ihr, wenn jemand krank und schwach wird, dann hört man schon mal, ich mag nicht mehr. Ja? Auch von Ungläubigen hört man das, ich mag nicht mehr. Das kann ich verstehen. Aber jemand, der fit ist, mit über 80, so wie Reinhard May, der immer noch auf Tournee geht, ja, und dankbar dafür sein darf, den frag mal, reicht das jetzt? Der sagt, nee, ich möchte noch 20 Jahre. Nee? Möchte ich gerne. Werdet ihr von allen hören. Als ich noch so ein Stöpke war und meine Oma immer sagte, ach, die Tage, die rennen so schnell. Habe ich immer gefragt, wieso rennen die Tage schnell? Die sind doch immer gleich lang. Ja, aber es passiert was mit unserem Gehirn. Das kann man auch wissenschaftlich erklären. Wir haben viele Dinge, die wiederkehrend sind. Ne? Zähne putzen, essen, zur Arbeit gehen, das sind immer wiederkehrende Dinge. Und unser Gehirn blendet die irgendwann zurück. Und das erweckt in unserem Innern den Eindruck, dass die Zeit immer schneller vergeht. Das merkst du schon mit über 30 ganz deutlich, dass es immer schneller geht. Kannst du dir vorstellen, was da mit 50 passiert? Was da mit 70 passiert? Oh, hier gucken einige sehr vielsagend. Was mit 80 passiert? Die Zeit, die rennt. Und jetzt passt auf, jetzt kommt was ganz Erschreckendes. Jetzt werdet ihr wirklich erschrocken sein. Weiß nicht, wer von euch ist so um die 25 hier? Haben wir einen 25-Jährigen oder 24, 26? So junge Leute? Haben wir was? Ja, da hinten ist jemand. Nee, Radi, du nicht. Das lasse ich nicht durchgehen. 25. Jung, ne? Darf man jung mit 25. Aber guckt mal in die Fußball-Bundesliga. Diejenigen, die über 25 sind, das sind die Alten. Mit über 30 sind das Opas. Das heißt, unsere maximale körperliche Kraft, die Mose bis 120 Jahre hatte, die ist mit 25 überschritten und dann geht es wieder bergab. Mit 25 geht es biologisch bergab. Unsere Zellen beginnen schon mal unserer Geburt abzusterben. Nur es entstehen mehr neue als absterben. Das ist der Unterschied. Aber das Sterben beginnt von Anfang an. Das ist das, was Gott meinte. An dem Tag, an dem du die Frucht isst, wirst du gewisslich sterben. Dass der Verfall des Adam begann mit diesem Moment. Er wurde älter. Damals sind die noch sehr alt geworden, die Leute. Aber heute? Mit 25 hast du den Zenit deiner körperlichen Kraft schon überschritten. Aber wisst ihr, was noch schlimmer ist? Angenommen, du erreichst die aktuelle Lebenserwartung in Deutschland mit etwas über 80 Jahren. Dann hast du mit 25 auch die Hälfte überschritten. Gefühlt. Auch das kann man beweisen. Weil die Zeit der Schule, des Kindergartens, der behüteten Häuslichkeit zu Hause bei den Eltern, die kommt dir viel, viel länger vor als alles, was dann kommt. Das heißt, mit 25 hast du die Hälfte rum, selbst wenn du 80 Jahre alt wirst. Das lass dir mal auf der Zunge zergehen. Und jetzt frag dich mal, das ist jetzt der dritte Teil unserer Predigt, wie nutzen wir denn diese Zeit? Aber vielleicht darf ich noch ein Wort sagen zu Ungläubigen. Ich war bei Reinhard May, ihr kennt auch sicherlich alle Andreas Gabalier, der dieses schöne Lied gesungen hat, einmal sehen wir uns wieder. War ein guter alter Freund von ihm gestorben, der war schon alt, soweit ich weiß. Aber da war er wohl so traurig, da hat er dieses wunderschöne Lied geschrieben. Und da singt er in diesem Lied, dass nichts mehr ist, wie es war. Und er hofft auf ein Wiedersehen. Und dann singt er die Zeile, auf meiner alten Tag lege ich mich dankend nieder. Auf meine alten Tage lege ich mich dankend nieder? Wie bitte? Woher weiß er das denn? Woher weißt du, dass du alt wirst? Es kann viel früher Schluss sein. Und dann kommt der Punkt. Wenn du da nicht reinen Tisch mit Gott gemacht hast, dann hast du ein Problem. Weil wenn du unversöhnt vor diesem Gott auftauchen musst, dann bist du nicht im Himmel. Wenn ich auf wie zu den Engeln flirk, singt er in dem Lied, dann fliege ich zu den Engeln und sehe von oben runter. Komisch, dass alle nach oben fliegen, nicht? Es gibt nur die Adolf-Hitler-Hölle. Kennt ihr die? Die Adolf-Hitler-Hölle? Ja, Adolf Hitler, Josef Goebbels, Heinrich, die sind alle in der Hölle. Aber alle anderen, die wir kennen, die sind alle im Himmel, die fliegen alle nach oben. Da kann irgendwas nicht stimmen, oder? Wenn ein heiliger Gott sagt, dass eine einzige Sünde reicht, um dich von mir zu trennen, dann kann das nicht aufgehen, diese Rechnung. In Römer 8, Vers 18 lesen wir für uns Gläubige diesen wunderbaren Satz, diese kurze Zeit, die ist nicht wert, verglichen zu werden mit der Ewigkeit. Und das müssen wir Gläubige uns immer wieder auf der Zunge zergehen lassen. Übrigens, Benjamin Franklin, der hat mal gesagt, das ist einer der Gründerväter der USA, war Schriftsteller, war Physiker, war Erfinder, aber er hat auch die Unabhängigkeitserklärung mit unterzeichnet, also ein ganz wichtiger Mann. Der hat gesagt, wenn die Zeit das Kostbarste ist, was wir haben, das merkt jeder, der krank wird, nicht? Wenn du die Diagnose bekommst, ja vielleicht noch 6 Monate, wisst ihr, wie die Zeit dann plötzlich an Wert gewinnt? Das hörst du von ganz vielen Schwerkranken, jeder Tag ist für mich plötzlich wichtig. Und da hat Franklin gesagt, wenn die Zeit das Kostbarste ist, was wir hier haben, dann ist Zeitverschwendung die größte Verschwendung, die es gibt. Und was machen wir? Wir leben so vor uns hin. Auch wir Gläubige müssen uns da immer wieder anklagen, oder? Wie viel Zeit lassen wir verschwenden? Wie viele Stunden lassen wir einfach dahin plätschern für irgendwelche nichtsnutzigen Sachen? Vielleicht denkst du auch, du kannst die Zeit gar nicht nutzen. Ich habe so viel zu tun. Ich habe so viel um die Ohren, ich habe ja auch Verpflichtungen. Natürlich, Verpflichtungen müssen wir einhalten, nicht? Aber wenn man zum Beispiel mal an Leute denkt, die im Gefängnis gesessen haben, da kann man auch sagen, was haben die wohl durchgemacht, als die Zeit so dahin tropfte? Josef in Ägypten, unschuldig im Knast, jahrelang. Einfach warten, 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 auf Gott gucken. Paulus war im Knast, Petrus war im Knast, Richard Wurmbrand, von dem habt ihr vielleicht schon gehört, Rumäne, 14 Jahre im Knast gesessen für seinen Glauben, furchtbare Dinge erlebt. Und trotzdem konnten diese Menschen die Zeit nutzen. Darlene Dibler-Rose, eine Missionarin, Ende des Zweiten Weltkriegs, in Japan gefangen genommen worden, weil sie für eine Spionin gehalten wurde, weil sie so hübsch war. Sie war eine hübsche Missionarin, das gibt's auch. Die hat im Knast gesessen. Und da kannst du dich fragen, was mache ich hier eigentlich her? Wie kann ich hier ein Diener sein für dich? Wie kann ich hier nützlich sein? Und du siehst bei all diesen Leuten, dass sie ein unglaublicher Segen wurden. Dass sie die Zeit auch da nutzen konnten. Und das ist das, was für uns Gläubige abschließend so wichtig ist, dass wir die Zeit nutzen. Kauft die Zeit aus. Auskaufen. Epheser 5, Kolosser 4. Das heißt, nutzt die Stunde. Wisst ihr, wie viele Stunden und wie viele Zeiten und wie viele Momente, wie viel Kairos, immer diese Momente, ich nutzlos verstreichen lassen habe, mich hinterher geärgert habe? Nun, niemand geht verloren, weil ich zu faul war, nicht? Dann nimmt Gott ein anderes Werkzeug und bestimmt es dafür. Aber wenn ich es verstreiche, dann ist das ein Drama für mich, weil ich die Zeit verschwendet habe. Als Darlene Dibler-Rose mal im Gefängnis saß, in einer einsamen Zelle. Sie hatte furchtbare Bedingungen, da gab es Reis zu essen. Ja, also nur Reis. Und der wimmelte von Ungeziefer. Und am Anfang hat sie das dann immer alles einzeln rausgesucht. Hat ja Zeit gehabt dafür, bis der Reis dann einigermaßen sauber war. Und irgendwann merkte sie so starke Mangelerscheinungen, dass sie sich sagte, ich esse das einfach alles mit, das kann mir nur gut tun, nicht? Und die einzige Abwechslung, die sie hatte, sie stellte sich auf die Türklinke ihrer Gefängnistür, dann konnte sie durch einen Spalt über der Tür in den Gefängnishof blicken, wo sie nicht rein durfte, und konnte ein bisschen beobachten, was die anderen gefangen während des Freigangs da machten. Und dann sieht sie eine Frau, die immer näher Richtung Zaun geht, guckt sich immer so um und dann irgendwann, dann ist sie ganz nah am Zaun dran und da war so ein kleines Loch unten. Und dann kam plötzlich aus einem Gebüsch eine Hand und reichte ein Bündel Bananen rein und sie ließ die Bananen unter ihrem Rock verschwinden. So hatte sie Bananen ins Gefängnis geschmuggelt. Und dann kriegt diese Darlene Dibler-Rose so einen Heißhunger. Heißhunger, oh Bananen, jetzt eine Banane her, bitte. Eine Banane, nur eine. Sie betet. Und dann macht sie was ganz Dummes. Sie geht menschlich vor. Wie könnte der Herr mir Bananen besorgen? Der Gefängnisdirektor nie im Leben. Der Hausmeister, der kann mir nie leiden. Der Aufseher auch nicht. Dann geht sie alle einzeln durch. Nee, das geht nicht. Und dann kommt es im Ergebnis. Geht nicht, kriegt keine Bananen. So denken wir Menschen oft, nicht? In einer verzweifelten Situation im Gefängnis schließt sie aus, dass Gott ihr helfen kann. Die Zeit war furchtbar lang im Gefängnis und sie hatte nur diesen einen frommen Wunsch, eine Banane zu bekommen. Dann kriegt sie plötzlich Besuch. Ein Lagerleiter aus einem anderen Lager, mit dem sie mal ein geistliches Gespräch geführt hatte. Der wollte noch ein paar Sachen von ihr wissen. Dann führt sie ein nettes Gespräch mit ihm, war froh über die Abwechslung, er verabschiedet sich wieder und sie war froh, dass der Tag ein bisschen abwechslungsreich gelaufen war. Eine Stunde später kommt der Oberaufseher rein schmeißt ein Riesenbündel Bananen vor ihre Füße und sagt, von ihrem Gast gerade eben, bums, und knallt die Tür wieder zu. Dann steht sie da. Herr, habe ich dir das echt nicht zugetraut? Habe ich dir echt nicht zugetraut, mir Bananen zu geben? Dann betet sie erstmal. Das war ich dumm. Ich habe die Zeit, hier im Gefängnis nachzudenken. Ich habe die Zeit hier, um mich nur mit dir zu beschäftigen. Und dennoch traue ich dir die Dinge nicht zu, die so einfach sind. Du hast die Banane geschaffen und ich sage, ich krieg sie nicht. Und dann fängt sie an, die Bananen zu zählen. Das sind fast 100 Stück. Eine wollte sie haben. Gott gibt überreichlich. Das ist das Pfund, was wir Christen haben. Und wenn du jetzt überlegst, vielleicht kann ich mir diesen Segen ja selber erarbeiten. Wie wäre es denn damit? Du weißt, dass du ein Sünder bist. Es gibt keinen Menschen, der kein Sünder ist. Ein Rockstar hat mal gesagt, Gott wird mir meine Sünden vergeben. Es ist sein Job, mir zu vergeben. So funktioniert Gott nicht. Du musst auf die Knie. Er vergibt dir nicht, weil es sein Job ist, sondern nur, wenn du auf die Knie gehst. Das ist der Punkt. Jetzt überlegst du vielleicht kann ich ja die Sünden abarbeiten, oder? Ich werde wie Hiob, ich werde ein guter Mann. Ja, aber Hiob hat gesagt, ich brauche einen Erlöser. Schon im Alten Testament. Vielleicht denkst du, ich kann es irgendwie schaffen. So schlimm sind meine Sünden nicht. Wisst ihr was? Jesus erzählt mal ein Gleichnis von einem Mann, der schuldete 10.000 Talente. Diese Summe, 10.000 Talente, die ist so dermaßen absurd, die Leute müssen damals mit dem Kopf geschüttelt haben. Weil ein Talent konntest du unmöglich in einem Jahr verdienen. Nur ganz reiche Leute vielleicht konnten vielleicht ein Talent in einem Jahr verdienen. Das wäre also ungefähr so, wie wenn ich sagen würde, stell dir mal vor, dass du jemandem 50 Milliarden Euro schuldest. Dann würdest du deine Soldaten zustande kommen. Aber das ist das, was Jesus sagt. 10.000 Talente. Und das ist das, was du an Schuld hast. Kannst nicht abarbeiten. Vergiss es. Kriegst du nicht hin. Es gibt einen schönen Film im Internet, 6.000 Punkte für den Himmel, nicht? Kennen vielleicht viele von euch. Wunderbar gemacht. Du kannst Punkte sammeln, so viel du willst. Du kannst nichts abarbeiten. Und dieses Wort herauskaufen, loskaufen, dieses Wort auskaufen der Zeit, liebe Christen hier im Raum, nutzt die Zeit, das heißt exogorazzo, exo heißt heraus, kennen wir aus der Chemie, nicht? Exogorazzo, das ist interessant, es kommt viermal vor im Neuen Testament und zweimal wird es mit loskaufen übersetzt. Wir sind losgekauft vom Fluch des Gesetzes, das ist das Gleiche, Zeit auskaufen, der Herr hat uns losgekauft. Seht ihr, darum müssen wir das nutzen, das, was der Herr für uns getan hat, er hat uns losgekauft, das müssen wir mit unserer Zeit machen. Wir müssen sie nutzen und nichts davon verschwenden. Wir müssen arbeiten. Viele Christen glauben, wir müssen nur Theoriechristen sein. Geistlich, nicht? Wenn ich einen Satz sage von Martin Luther, wir müssen arbeiten, als ob alles Beten nicht helfen würde, dann zucken die zusammen. Aber der Satz geht weiter, den Martin Luther gesagt hat. Und wir müssen beten, als ob alles Arbeiten nicht helfen würde. Ich erzähle euch zum Schluss noch eine Geschichte. Es gab mal einen jungen Mann, der war ein Motivationstrainer. Die verdienen viel Geld. Wenn du in große Firmen kommst und die obere Chefetage motivieren sollst, ihr müsst noch mehr erreichen, ihr könnt noch mehr schaffen, hängt euch rein. Dann haben die da so Betten aus Glut, aus Kohlen, da müssen die da rüberlaufen, barfuß, nicht? Um sich selber anzuspornen. So was gibt's. Das war so ein Motivationstrainer. Dann laufen diese Motivationstrainings bei so einem Manager meistens am Wochenende. Die kommen am Freitagabend zusammen und dann Samstag, Sonntag wieder durchgezogen. Und Freitagabend, wenn die dann zusammenkommen, dann waren die noch zusammen in der Bar, haben ein Bier getrunken, hat sich erstmal kennengelernt. Und dann hat der Motivationstrainer gesagt, pass auf, das Seminar beginnt erst morgen, aber ich habe schon eine Hausaufgabe für Sie alle. Ich möchte, dass Sie bis morgen früh für mich etwas verfassen als Hausaufgabe. Schreiben Sie bitte eine Grabrede auf sich selbst. Was erwartet ihr jetzt? Reiche Manager, erfolgreiche Menschen, Chefetagen, dicke Wagen, Porsche, Mercedes, BMW, was weiß ich, die dicksten Dinger, da kommen die damit vorgefahren. Die haben was erreicht im Leben. Jetzt schreib mal eine Grabrede auf dein eigenes Leben. Was würdet ihr erwarten?
Er war erfolgreich, er liebte seine Frau, er hatte nette Kinder, er hatte eine Villa, er fuhr Porsche. Das muss doch irgendwie die Grabrede mit rein, oder? Wisst ihr, was dieser Motivationstrainer sagte? Diese Männer und Frauen, die geben ausnahmslos Bankrotterklärungen ihres Lebens ab. Ausnahmslos. Hinter der Fassade. Da ist was anderes als das, was ihr denkt. Was glaubt ihr, was ich schon in der Seelsorge erlebt habe? Da steckt was anderes dahinter, als wie es nach außen scheint. Denen rennt die Zeit nämlich genauso weg wie uns allen. Und das wissen die. Und wenn die plötzlich mit ihrer Grabrede konfrontiert werden, die der Motivationstrainer von ihnen wollte, dann merken sie, das geht nicht auf. Was wünscht ihr euch für euer Leben? Vielleicht kennst du Jesus Christus noch nicht persönlich als deinen Herrn und Gott, wenn du hier bist. Vielleicht ist er noch nicht dein Retter, noch nicht dein Herr. Was willst du vom Leben? Im Lotto gewinnen? Es gab einen sehr klugen Lottogewinner. Die meisten Lottogewinner übrigens verarmen wieder. Ist auch ein biblisches Prinzip. Du musst lernen, Überfluss zu haben und musst auch lernen, mit Reichtum umzugehen und mit Armut. Das ist beides lernbar, aber das musst du lernen. Wenn das von jetzt auf gleich kommt, dann wirst du versagen. Aber dieser Mann war klug. Der hat gesagt, ich habe jetzt so viel Geld, ich kann mir jedes Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Ich kann mir jede Versicherung kaufen, aber keine Sicherheit. Und ich kann mir jede teure Uhr kaufen, aber keine Zeit. Kann keiner von euch. Ihr könnt noch so erfolgreich sein. Manchmal werde ich ja auch angehimmelt, nicht? Der es geschafft hat in der Angelbranche, nicht? Ich habe überhaupt nichts geschafft. Gott hat's gemacht. Warum? Weil er nur einen Wunsch hatte. Wenn du Anglern zeigst, wie man den Wurm richtig rum auf den Haken piekt, dann geh lieber hin und erzähl ihnen, wie du Menschen fischst und wie sich Jesus Christus finden. Der reiche Kornbauer ist dafür ein krasses Beispiel. Da heißt es, in dieser Nacht. Wofür hast du das bereitet, was du alles angesammelt hast? In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Ich möchte schließen mit einem Vers, den interessanterweise der Peter schon am Anfang vorgelesen hat. Das war nicht abgesprochen. Und das ist der letzte Brief des Apostels Paulus. Da war er selber in der Stimmung, meine Zeit läuft ab. Er sagt selber, meine Zeit läuft ab. Ich werde schon als Trankopfer gesprengt, sagt er im 4. Kapitel Vers 6. Aber in Vers 2 heißt es, da ermutigt er seinen jungen Schüler Timotheus und sagt, predige das Wort. Halte darauf, zu gelegener und ungelegener Zeit. Manchmal heißt es, zur Unzeit, so verletzt auch Luther das. Das stimmt, denn hier steht wieder Kairos mit einem A davor. Kennen wir auch aus dem Deutschen, nicht? Sozial, asozial, symmetrisch, asymmetrisch. Hier steht Kairos, Akairos. Und das heißt Unzeit, nicht Zeit. Das heißt, nutzt die Gelegenheit, auch wenn es mal nicht passt. Nutze die Unzeit, denn du hast nur eine begrenzte Zeit. Es wird eine Zeit sein, in der die Menschen böse sein werden. Und mitten in dieser Zeit leben wir. Dir steht's offen. Willst du diesen Zeitpunkt vielleicht dieser Stunde jetzt verstreichen lassen, diesen Kairos hier jetzt und sagen, es mir egal? Guckt euch mal die Kerzen hier an. Dieser schönen Menora, die von Israel spricht. Die brennen immer kürzer runter. Die waren gerade noch länger. Das ist euer Leben. Und der Wachs, der tropft da unten hin, nicht? Da bleibt nichts von übrig. Jakobus sagt, ein Hauch ist es. Dann nimm die Gelegenheit heute wahr und kapitulier vor Gott. Kannst du ganz einfach machen. Geh auf deine Knie und sag, ich möchte diesen Jesus auch. Du kriegst ihn geschenkt. Du kannst ihn dir nicht kaufen. Kannst dir keine Uhr kaufen. Kannst dir keine Zeit kaufen. Kannst dir keine Sicherheit kaufen. Kannst dir keinen Schlaf kaufen. Und du kannst das ewige Heil schon gar nicht kaufen. Aber Jesus, der hat es für dich gekauft. Du musst es nur annehmen. So wie der Verbrecher, abschließende Geschichte, der 1899 in den USA zum Tode verurteilt wurde. Und kurz vor Mitternacht, da wurden üblicherweise in diesem Bundesstaat die Hinrichtungen um Mitternacht ausgeführt. Kurz vor Mitternacht schreibt der Gouverneur per Telegramm, ich begnadige diesen Mann. Und dann kommen die Wärter zu diesem Mann und sagen, hier, du hast Glück, der Gouverneur hat dich begnadigt, hier ist die Begnadigung, unterschreib sie einfach. Und er sagt, nö, mach ich nicht. Und sie sagt, du hast was nicht richtig verstanden. Weißt du, wenn du das jetzt nicht unterschreibst, dann müssen wir dich jetzt hinrichten. Du hast das nicht kapiert. Das möchte man Ungläubigen auch mal sagen. Hast du das denn nicht kapiert? Du musst nur unterschreiben, das Geschenk ist bezahlt. Und er bleibt dabei und wird hingerichtet, weil er nicht unterschrieben hat. Am nächsten Tag entbrannte in den USA eine hitzige Diskussion in den Zeitungen. Wie konnte das sein, dass ein Mörder, ein Verurteilter, unseren Gouverneur überstimmt? Genauso ist es bei Gott. Gott hat dir dieses Stimmrecht gegeben. Du kannst ihn überstimmen. Du kannst einfach sagen, ich will das nicht. Schlag die Hand aus. Aber das hat ewige Folgen. Ich habe hoffentlich deutlich genug gemacht, dass die Zeit hier nur so kurz ist. Und glaub mir eins, sie rennt dir weg. Also triff diese Entscheidung für Jesus Christus. Es gab noch keinen Christen auf dem Sterbebett, der bereut hätte, Christ zu sein. Aber es gibt viele Atheisten, die auf dem Sterbebett um Hilfe geschrien haben. Amen. Können wir noch zusammen beten? Herr Jesus Christus, du hast uns in die Zeit hineingestellt. Du hast uns in einen Rahmen gesetzt, der uns zur Verfügung steht. Und du hast uns den Willen gegeben, dich anzunehmen und dich auszuschlagen. Herr Jesus, möge niemand hier im Raum sein, der eines Tages diesen unglaubliche Angebot von dir ausgeschlagen hat, der das nicht angenommen hat, weil er sein Leben so weiterleben wollte, wie er es gelebt hat. Wir haben heute gesehen, wie kurz das ist, wie schnell es mit uns zu Ende sein kann. Herr, du willst uns alles geben, was wir brauchen, um ewiges Leben zu bekommen, Vergebung unserer Sünden, weil du am Kreuz dafür bezahlt hast. Du hast alles gezahlt, was wir verbrochen hatten. Wir müssen es nur unterschreiben, wir müssen es nur annehmen. Bitte gib, dass keiner hier ist, der diesen Moment verstreichen lässt. Dein Name sei geehrt. Und dein Name sei gelobt in all Ewigkeit. Amen.